Ich kenne Familien, die seit 10 Jahren in einem Flüchtlingsheim wohnen, immer noch so 6 in ein Zimmer. Jeder Afrikaner erhält seinen Pass erst, wenn er 18 Jahre alt ist. Also erst, wenn er auch einen Antrag stellt. Ich kenne ja viele Flüchtlinge, die eigentlich schizophren sind oder psychisch krank sind. Ja.
Kapum, der Podcast der katholischen Arbeitnehmerbewegung für ein christliches Miteinander in der Arbeitswelt. Denn Arbeit bewegt Zukunft.
Im Wahlkampf gab es heuer gefühlt nur ein Thema. Wie schaffen wir es, die Zahl der Migranten zu begrenzen? Ob das unser drängendstes Problem ist in Deutschland, möchte ich nicht weiter kommentieren. Aber was auffällig war, niemand hat über die Schicksale der Menschen gesprochen, die versuchen, in Deutschland Schutz zu bekommen. Wir haben bei Kabum heute jemanden zu Gast, der nicht nur über diese Menschen spricht, sondern mit ihnen. Herzlich willkommen, Jonas Kifletzki vom Helferkreis Asyl.
Vielen Dank.
Sie haben bisher mit Ihrem Helferkreis rund 800 Geflüchtete betreut, vor allem aus den ostafrikanischen Ländern, also Eritrea, Äthiopien und Somalia.
Somalia und ein bisschen Sudan auch.
Sudan jetzt inzwischen.
Ja, nicht sehr viele, aber aus Sudan waren auch welche da.
Ja, weil das ist ja jetzt eine der größten Flüchtlingskrisen weltweit.
Eigentlich ja, aber die schaffen das nicht nach Deutschland. Irgendwie schaffen die Sudanesen nicht nach Deutschland. Ich weiß auch nicht, warum.
Weil es eigentlich auch ein ziemlich weiter Weg ist, gell?
Ja, weiter Weg ist, aber die Eritreaner oder Äthiopien finden immer wieder ihre Weg hierher. Aber die Sudanesen, habe ich das Gefühl, sie finden den Weg nicht.
Ja, sind eher in den Nachbarländern. Aber sie sprechen vor allem einige Sprachen, die auch in diesen Ländern gesprochen werden.
Ganz genau. Ich spreche die nationale Sprache von Eritrea, das ist der Tigrinya. In Äthiopien ist Amharisch. Und so kann ich dann mit den Flüchtlingen auf die Muttersprache richtig kommunizieren, erklären. Und dann verstehen sie auch vieles, ja, weil das größte Problem, die wir haben, ja, dass sie überhaupt nicht verstehen. Ja. Sie kommen hier und viele kommen aus Dörfern und ja, sie haben einfach hier in Deutschland schwer, zurechtzukommen.
Ja. Dann haben sie es mit Behörden zu tun. Und also ich muss sagen, wenn ich einen Brief von der Behörde bekomme, verstehe ich auch meistens erstmal gar nichts. Sie selber sind auch nicht in Deutschland geboren?
Nein, bin ich nicht. Ich bin mit 15 nach Deutschland gekommen. Ich bin seit über 30 Jahren in Deutschland und ich habe auch Familie hier in Deutschland, da 3 Kinder. Und ich bin seit 29 Jahren auch verheiratet.
Okay.
Ja.
Und Sie bieten einmal pro Woche eine Sprechstunde an, und zwar im Gebäude der KAB hier in München. Denn das Ganze, dieser Helferkreis, ist ja nicht Ihr Hauptberuf. Im Hauptberuf sind Sie Finanzbuchhalter.
Ganz genau.
Über was reden Sie denn in diesen Sprechstunden, beziehungsweise mit welchen Fragen kommen die Leute denn zu Ihnen?
Ja, das sind viele Fragen, die Flüchtlinge bewegen, besonders zum Beispiel, wenn es um Wohnungen geht, Ausbildung, wenn sie Arbeitsverhältnisse zum Beispiel, viele arbeiten so befristete Arbeitsverhältnisse und da haben sie Probleme, sie verstehen auch vieles nicht. Und dann haben wir Familienzusammenführung, weil viele Flüchtlinge wollen ja auch ihre Familie, dass sie nach Deutschland kommen, da helfen wir auch. Wir begleiten sie auch zum Arzt zum Beispiel, weil da ist auch immer die Schwierigkeiten zu verstehen, was der Arzt sagt. Ja. Und das sind die Probleme, die Flüchtlinge meistens zu uns kommen. Oder Schulden auch. Schuldenprobleme sind auch jetzt momentan sehr häufig geworden. Ja.
Okay.
Sie sind viele verschuldet, weil sie mit dem, was sie verdienen, nicht so recht kommen. Ja. Das reicht ihnen einfach nicht aus.
Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie sind sowas wie ein Google-Ersatz. Weil
ja.
Jeder Brief von der Behörde ist fast wie eine Bedrohung.
Absolut, weil viele Flüchtlinge haben sie nie in ihrem Leben Brief oder sonstige bekommen. Sie bekommen jetzt zum ersten Mal fast jeden Tag Briefe und die rasten dann richtig aus. Sie wissen nicht, sie haben das Gefühl, irgendjemand ist gegen sie oder will sie was antun. Und da müssen wir sie dann beruhigen, sagen, nein, das ist nicht so, es ist in Deutschland üblich und das verstehen sie viele nicht. Aber mittlerweile haben sie schon viele auch verstanden jetzt, dass es zum Leben gehört.
Ein Thema haben Sie jetzt gerade schon angesprochen und das ist auch ein großes Thema für Sie, nämlich die Frage, wie bringen wir die Menschen in Arbeit? Und dabei gibt es ja auch jede Menge Probleme. Das größte Problem ist, glaube ich, die Arbeitserlaubnis, oder?
Ja, weniger Arbeitserlaubnis, der Aufenthaltstitel ist das größte Problem, ja, weil die Behörde oder die Ausländerbehörde nicht rechtzeitig die Verlängerung bearbeitet und somit können sie ihre Arbeit nicht mehr weiter ausüben. Viele werden auch deswegen gekündigt.
Das heißt, die arbeiten schon. Also
auch, ja, wenn sie arbeiten, dann muss ja verlängert werden. Sie bekommen ja für 2-3 Jahre Aufenthaltstitel. Und es geht dann schnell irgendwie und die übersehen irgendetwas und dann ist schon die Zeit, der Frist ist abgelaufen und das dürfen sie dann die Arbeit verlassen. Sie dürfen nicht einen Tag arbeiten, wenn es ihr Aufenthaltstitel abgelaufen ist.
Die Arbeitserlaubnis ist gekoppelt an den Aufenthaltstitel. Also genau. In dem Moment, in dem man einen Aufenthaltstitel hat, genau. Ist das auch gleichzeitig die Arbeitserlaubnis?
Meistens ja, bei den anerkannten Flüchtlingen. Ja.
Ah, okay.
Ja, bei den Geduldeten ist wieder ganz anderes. Aber bei den Anerkannten ist es so, dass sie automatisch mit dem zusammenhängt. Ja. Und dann ohne Aufenthaltstitel, dann dürfen sie auch nicht arbeiten.
Wie ist es bei Ihnen? Sind die meisten Leute, die zu Ihnen kommen, anerkannte Flüchtlinge? Oder ist das noch in der Schwebe? Oder ist das alles?
So 90% sind anerkannt. Ja. Also manche haben die Flüchtlingseigenschaft, manche subsidiäre Schutz haben sie, manche. Und sehr wenige haben geduldet. Also ich habe nicht mal 10% sind, die geduldet sind. Ja. Also nicht mal 5%, sage ich mal. Die meisten sind schon anerkannt.
Und diese Aufenthaltstitel laufen aber irgendwann aus.
Ja.
Und dann kriegen die nicht automatisch was Neues, wenn sich der Zustand nicht geändert hat. Aber sie kriegen eigentlich eine Bescheinigung, die besagt, ja, der ist bei uns registriert und wir haben es in Arbeit. Wie heißt das Ding nochmal?
Die ist Fiktionsbescheinigung, heißt sie, genau. Normalerweise müssen sie automatisch diese Fiktionsbescheinigung bekommen. Seit Jahren haben wir aber das Problem, dass sie nicht zur Behörde einfach reingehen können. Nach dem Corona zum Beispiel dürfen sie nicht mehr rein. Sie müssen irgendwo Termin registrieren, was nicht möglich ist. Telefonisch ist niemand erreichbar. Und dann stehen sie da ohne Aufenthalts- oder ohne Verlängerung oder ohne Papier da und dürfen sie die Arbeit nicht mehr ausüben, ja.
Sind sie dann auch gleich von Abschiebung bedroht?
Abschiebung nicht, aber die Arbeit wird dann gekündigt, sofort gekündigt. Wenn
sofort?
Wenn sie keine Aufenthaltstitel, dann dürfen sie nicht arbeiten und der Arbeitgeber muss sie dann eventuell dann kündigen.
Und das nur, weil die Behörden es im Prinzip nicht schaffen, diese Fälle abzuarbeiten. Das ist einfach ein Bearbeitungsstau.
Ganz genau. Die Behörden sind irgendwie überlastet, habe ich das Gefühl. Und ich sehe auch immer wieder, dass die Bearbeitung manche jahrelang warten, um Aufenthaltstitel verlängert zu bekommen. Dann passiert, die bekommen Fiktionsbescheinigung für 6 Monate. Eigentlich ist gedacht, einmal zu vergeben, aber die werden immer wieder weiter vergeben. Also manche bekommen 3-4 Mal Fiktionsbescheinigung. Und das ist belastend für die Leute. Der Arbeitgeber hat das Problem und die Flüchtlinge auch.
Ja, ist wahrscheinlich auch kein gutes Gefühl.
Auch, ja. Und das ist das Problem, weil manche kriegen auch zusätzlich Unterstützung vom Staat und der Staat gibt ihnen auch kein Geld, wenn sie keine verlängerte Aufenthaltszeit haben. Also das bleibt alles stehen und dann können sie nichts mehr machen, Miete können sie nicht mehr bezahlen. Das ist ein großes Problem, die wir momentan haben.
Und da kommen dann auch diese Schulden zustande wahrscheinlich.
Ganz genau, die Schulden. Und wir versuchen dann Mikrokredite zu vergeben oder zu Schuldenberatung. Ich weiß auch nicht. Wir versuchen irgendwie zu überbrücken halt, was da immer wieder passiert.
Aber das ist ja dann so, dass die Leute im Prinzip für ihr Geld arbeiten möchten.
Genau, und werden aber gehindert, ja. Das ist das Problem, dass sie nicht ihre Arbeit so ausüben können, wie sie wollen, weil permanent die Aufenthaltstitel ablaufen und nicht verlängert werden.
Das ist tatsächlich die Erfahrung, die Sie gemacht haben, wenn ich das richtig verstehe, dass alle arbeiten möchten?
Genau. Ich habe nicht mal 5%, die nicht arbeiten wollen. Das sind auch meistens die psychisch krank sind oder irgendeine Trauma haben. Aber fast 95%, die ich betreue, sind in die Arbeit. Ja.
Wo arbeiten die?
Meistens bei Pflegehilfe, Küchenhelfer. Als Küchenhelfer arbeiten manche. Manche arbeiten in Reinigungskraft. Und manche arbeiten auch bei Amazon.
Also als
Boote. Als Lagerisbote und sonstige. Aha. Aber manche haben auch Ausbildung zu Hause gemacht und können sie hier auch mit ihrer Ausbildung hier arbeiten. Manche haben sie auch hier ihre Ausbildung gemacht und es sind sehr unterschiedliche.
Aus allen Bereichen der Gesellschaft eigentlich.
Genau, ganz genau.
Aber gerade so in diesem Niedriglohnbereich, bei den Putzhilfen, bei den Amazon-Booten und so weiter, lohnt sich das denn überhaupt verglichen mit dem Bürgergeld? Weil das ist ja auch oft so in der Diskussion gewesen in den letzten Jahren. Die fallen nur so in unsere sozialen Hängematten und so.
Richtig. Und das Problem ist, angesichts der geringen Qualifikation haben viele Flüchtlinge erhebliche Teil oder sie verdienen einfach so wenig und die werden dann vom Staat unterstützt. Und ohne Unterstützung, es reicht nicht aus. Viele Flüchtlinge arbeiten auch zusätzliche Nebenjob, damit sie überhaupt über die Runden kommen können. Ja. Aber das reicht auch mittlerweile nicht mehr aus, weil die verdienen vielleicht 1.700 oder 1.800 Euro und von dem können sie auch nichts. Also das reicht denen einfach nicht aus. Und dann kommen auch Kinder, Unterhaltspflicht und. Die haben einfach Schwierigkeiten, ja.
Genau, von 1.700 Euro in München eine Familie ernähren zu wollen, ist schwierig, formulieren würde. Mhm. Aber trotzdem arbeiten Sie. Sie könnten ja auch sagen, ach, dann lasse ich's.
Nein, ich habe keine gehabt. Also sie fragen sich, was ist los oder was sollen wir machen? Wie geht's weiter und so. Manche sind auch verzweifelt, ehrlich gesagt. Aber trotzdem arbeiten sie, weil sie wollen nicht von Hilfe leben oder so. Ja, das ist der Grund. Obwohl sie sehen, es ist fast, ob sie vom Jobcenter sind, wie besser dran, als wenn sie arbeiten viele. Ja, weil sie zahlen 800, 900 Miete und dann bleibt ihnen am Ende 500 Euro zum Leben. Das ist das Gleiche, wie wenn sie zum Jobcenter gehen und dort Hilfe beantragen. Ja. Das ist am Ende das Gleiche, aber arbeiten fast alle. Ich kenne weniger, die gesagt haben, ich arbeite deswegen nicht.
Weil der Traum ist wahrscheinlich, da auch rauszukommen, oder?
Ganz genau. Fast alle wollen nur arbeiten, die ich kenne bis jetzt. Ja, ich betreue ja alleine in letztes Jahr fast 300 Flüchtlinge habe ich betreut. Ich habe keine gesehen, der gesagt hat, ja, es rentiert sich nicht, ich bleibe zu Hause oder sowas.
Also die 700 waren jetzt die Gesamtzahl, die Sie bislang betreut haben. Innerhalb des letzten Jahres waren schon 300.
300 allein, die ich letztes Jahr betreut habe. Und da von denen habe ich keine gehört oder gesehen, der gesagt hat, ich will jetzt zu Hause bleiben oder sowas.
Und Däumchen drehen und vom Sozialstaat leben.
Nein.
Es gibt ja noch ein anderes Vorurteil, sagen wir es mal so, dass viele Menschen hierher kommen, weil sie Geld nach Hause schicken möchten. Mhm. Dagegen hat man ja diese Bezahlkarte eingeführt.
Richtig.
Welche Erfahrungen haben Sie denn mit den Bezahlkarten gemacht?
Ja, das Problem bei der Bezahlkarte ist zum Beispiel, viele Flüchtlinge müssen sich sehr absichern, zum Beispiel Haftpflichtversicherung. Wie sollen Sie dann mit dieser Bezahlkarte zahlen? Ja, ich muss jetzt
Darf
Kündigung.
Man das nicht?
Nein, Sie bekommen ja kein Geld dafür.
Also das ist nicht vorgesehen, dass man eine Haftpflichtversicherung abschließt.
Wie sollen Sie denn Geld bezahlen? Können Sie ja nicht. Mit dem, was Sie haben, können Sie ja keine Geld zahlen. Und Sie bekommen ja auch kein Geld dafür. Und deswegen haben Sie viele Probleme. Ich muss also Kündigung einreichen.
Auf dieser Bezahlkarte ist gespeichert, wo ich damit bezahlen darf und wo nicht, oder wie?
Diese Bezahlkarte ist, wo Sie Lebensmittel kaufen können.
Ah, nur Lebensmittel.
Ja, Lebensmittel kaufen können, mit dem können Sie Fahrkarte, weiß ich nicht, wie sie das gehandhabt wird, aber hauptsächlich, Sie können damit bezahlen, Lebensmittel. Und aber viele haben ja Versicherungen abgeschlossen und Sie können von Ihrem Konto nicht abbuchen. Ja, Sie brauchen ja Konto abbuchen zu können. Diese Bezahlkarte ist eine andere Liga und deswegen habe ich jetzt viele Kündigungen einreichen müssen bei den Versicherungen. Haftpflichtversicherung.
Also es zieht ganz merkwürdige Kreise. Gut gemeint ist mal wieder nicht gut gemacht, oder?
Das sieht man, ja. Ich habe mich gewundert. Er sagt, ja, ich muss meine Versicherung kündigen. Auf meinem Konto habe ich kein Geld drauf und ich kann keine Zahlungen tätigen und somit muss gekündigt werden. Und die Versicherungen verstehen das aber mittlerweile auch.
Wahnsinn. Aber wenn jemand dann ja einen Schaden anrichtet, dann ist wieder das Geschrei groß.
Ganz genau.
Das heißt, Sie haben auch ganz, ganz viel mit Behörden zu tun. Sie helfen ja den Menschen bei Behördenbriefen, bei Behördengängen.
Genau.
Wie erleben Sie denn die Behörden?
Die meisten sind okay, ich komme gut zurecht, aber es gibt welche, die einfach ihren Hass zum Ausdruck bringen wollen.
Ihren Hass?
Ja, das sieht man, dass sie bewusst die Leute grundlos manchmal das Leben schwer machen. Ja. Und da merke ich schon, dass sie doch nicht mit der Behörde Arbeit zu tun hat, sondern manchmal, dass sie doch die Flüchtlinge irgendwie alles erschweren möchten. Ja. Das machen sie und gegen die muss ich dann halt vorgehen und gerichtlich, zum Beispiel Sozialgericht, muss ich vorgehen gegen sie und das passiert dann immer wieder oft.
Tatsächlich. Ja. Was machen die dann? Also
ja, die versuchen die Flüchtlinge irgendeinen Paragraph zu unterstellen und sagen sie, ja, du hast das gemacht und du hättest kein Anrecht darauf, zum Beispiel auf Sozialhilfe oder Jobcenter. Die versuchen irgendwie, wie soll ich sagen,
Leistungen, die ihnen zustehen, nicht zu gewähren?
Ganz genau. Die Leistungen, die ihnen zustehen, irgendwie zu verwehren. Ja. Und das versuchen sie immer wieder. Und dagegen kämpfen wir auch. Ja. Aber das sind sehr gering, also sehr wenige. Und so,
das sind nicht. Aber das klang jetzt gerade so, als hätten Sie tatsächlich schon mal irgendwie jemanden angezeigt oder...
Ja, 3-4 Mal habe ich bis jetzt machen müssen, weil manche sind überlastet auch. Das kommt, das hat auch mit der Überlastung zu tun. Und manche haben aber diese Absichten, die Flüchtlinge ein bisschen das Leben schwer zu machen. Das merkt man, wenn man Unterlagen, die man bekommen hat, sagt, ich hätte nicht erhalten, wenn man auch P1-Schreiben schickt oder egal was man macht. Ich habe die Papiere nicht bekommen. Dagegen müssen wir halt dann kämpfen, ja.
Wie erfolgreich tun Sie das?
Ja, 2-3 Mal haben wir Erfolg gehabt und bei der 4. ist es noch im Verfahren und ich hoffe, dass wir da auch jetzt Erfolg haben können, weil es ist immer, die Ablehnungsbescheide sind nicht gerechtfertigt. Also da müssen wir dagegen kämpfen.
Also da haben Sie schon den Eindruck, dass es tatsächlich von Hass, von Rassismus motiviert ist?
Ja, weil ich sehe das manchmal, ja. Wenn ein Flüchtling zum Beispiel sagt, anstatt meine Freundin, meine Frau, und dafür wird er dann sofort gesagt, ja, du hast falsche Angaben gemacht. Das ist nicht normal, weil er spricht ja auch nicht so gut Deutsch und er weiß ja nicht, was er sagt. Und anhand seiner Aussage dann sofort eine Entscheidung zu treffen, wäre hart, denke ich mal.
Es wäre schon ganz gut, mal zu überprüfen, ob er verheiratet ist oder nicht.
Ganz genau. Kann man ja, kann man bei Meldebescheinigung holen. Genau. Steht alles drauf, ob der Person verheiratet ist oder ledig ist. Anstatt diese Papiere zu prüfen, wird dann sofort Entscheidung getroffen und dann der Mensch wird dann seine Karte dann entzogen. Ja. Also bei den Flüchtlingen ist es eine erweiterte Meldebescheinigung, heißt es. Und darauf steht dann, ob der verheiratet oder ledig ist meistens.
Aber die meisten Menschen bei der Behörde machen ihren Job ordentlich, haben Sie den Eindruck? Soweit sie können, wenn nicht gerade die Aktenberge höher sind als der Schreibtisch.
Ja. Bei der Ausländerbehörde ist einfach das, was wir immer wieder Probleme haben. Es sind so wenige Mitarbeiter dort und so viele Flüchtlinge sind da. Und seitdem auch ukrainische Krise jetzt, haben kaum Platz für die Flüchtlinge, also keine Zeit, sage ich dir mal. Und da warten wir monatelang, bis wir eine Antwort zurückbekommen. Also 8 Wochen müssen wir überhaupt warten, dass die Sache überhaupt angeschaut wird, wenn wir Antrag stellen. Und 8 Wochen, es ist für einen Flüchtling sehr lange. Und
genau, gerade bei so einer Bescheinigung, um die Arbeitserlaubnis weiter zu haben, sind 8 Wochen einfach mal 2 Monate keine Miete zahlen.
So ist es. Und das passiert immer wieder. Manchmal vergessen sie zu sagen, ja, was sie brauchen, welche Unterlagen benötigt werden. Und somit bleiben sie dann stehen. Ja. Und lassen sie einfach die Unterlagen stehen. Und das passiert immer wieder. Aber das ist Überlastung. Ich merke, dass die sehr überlastet sind.
Also die meisten sind überlastet. Es gibt einige wenige, die auch gegen die sie dann aber auch vorgehen und auch erfolgreich vorgehen, was ja auch für unseren Sozialstaat spricht oder
ganz
für
genau,
unsere Demokratie
ganz genau.
spricht.
Rechtsstaatlichkeit.
Für den Rechtsstaat, genau.
Genau, das ist das Gute und damit können wir auch viele Erfolge bis jetzt gehabt. Also wir haben aufklären können.
Ja, ich stelle mir vor, dass es für viele Geflüchtete ja auch, ja, in deren Heimatländern sind Behörden wahrscheinlich nicht so zuverlässig. Also ja. Es gibt ja Gründe, warum die geflüchtet sind.
Richtig, diese Willkür ist dort und es sind viele von dieser Willkür geflüchtet und erwarten sie auch hier in Deutschland die Rechtsstaatlichkeit. Aber ich habe zum Beispiel eine Flüchtling gehabt, die 2 Jahre auf ihre Aufenthaltstitel gewartet hat. Man hat die immer wieder Fiktionsbescheinigung, immer wieder. Dann müssen wir einen Anwalt schalten und der kostet 1.000 bis 1.500 Euro, was eigentlich
nicht nötig
gewesen wäre. Also das passiert immer wieder. Viele sind so verzweifelt, dass sie auch manche Deutschland verlassen. Das passiert immer häufiger, ja, dass sie dann sagen, ja, was soll ich machen? Weil viele sind auch labil. Aufgrund ihrer Erfahrung, was sie in ihrem Heimatland gemacht haben, sind viele nicht so, ja.
Nicht so stabil.
Sie wollen, sie wollen nicht kämpfen. Sie können sich auch nicht leisten, ja. Das ist auch das zweite Problem. Finanziell sind sie nicht in der Lage, gegen die Stadt oder sonstige vorzugehen.
Und man muss sich halt immer wieder vor Augen halten, welche Geschichten die Menschen hinter sich haben, dass sie eigentlich das Gefühl haben, wenn sie hier ankommen, jetzt sind sie in Sicherheit. Und dann geht noch wieder der Behördenkampf los.
Ganz genau, ganz genau. Und sie fragen sich, was ist das? Warum bekommen wir überhaupt Briefe und so? Das verstehen sie nicht, weil sie haben nie in ihrem Leben Briefe gesehen oder so. Ja, sie haben nie bekommen und deswegen tun sich schwer, ja.
Also, dass die Menschen in die Sozialsysteme einwandern, um sich in der sozialen Hängematte auszuruhen, Kindergeld zu kassieren und nach Hause zu schicken, war ja eine von diesen Erzählungen, die im letzten Wahlkampf die Runde gemacht haben. Sie haben gerade schon sehr eindrücklich geschildert, Sie haben da ganz andere Erfahrungen gemacht. Mhm. Man hört ja auch immer wieder, dass die Geflüchteten keinen Pass haben. Schmeißen die den ins Mittelmeer oder warum haben die keinen Pass? Also,
ja, diese Probleme haben wir immer wieder, weil die Behörden verstehen das nicht, warum viele Flüchtlinge keine Papiere bei sich haben.
Besonders kein Dokument, von uns
genau, weil es in Deutschland üblich ist. Ja. Ja. Jeder Afrikaner erhält seinen Pass erst, wenn er 18 Jahre alt ist. Also erst, wenn er auch einen Antrag stellt.
Also nur, wenn er einen Antrag stellt,
ganz
und
genau.
Erst ab 18?
Ganz genau.
In ganz Afrika, oder?
In ganzen Afrika, ja. Die bekommen automatisch keine,
also Kinder haben nie
keine
Papiere.
Aufenthaltstitel oder keine Ausweise. Also die bekommen gar nichts. Ja. Erst wenn sie 18 sind, beantragen sie und dann bekommen sie es, diese Unterlagen. Aber bis dahin schaffen sie viele nicht. Ja. Und deswegen kommen sie auch ohne Papiere nach Deutschland. Und dann wird hier gefragt, wo sind deine Unterlagen? Und die können nicht nachweisen. Und dann steht Identität nicht nachgewiesen. Und wenn es auf ihrer Aufenthaltstitel Identität nicht nachgewiesen bedeutet, wenn sie ein Kind bekommen sollten, das Kind wird dann keine Geburtsurkunde bekommen, sondern ein Geburtsregister bekommt er.
Und was ist der Unterschied? Was heißt das? Was bedeutet das für das Kind?
Geburtsurkunde ist, wer die Identität nachgewiesen ist. Ja?
Das heißt,
Geburtsregister
das hat...
ist für Leute, die eigentlich Identität nicht nachgewiesen ist.
Aber was hat das für Konsequenzen für das Kind?
Eigentlich keine großen Konsequenzen, aber das Problem liegt, dass die Behörde jetzt auch angefangen haben, für Geburtsregister Identitätsnachweis vorlegen zu müssen, was eigentlich sinnlos ist.
Ja, warum? Ich meine, das eine ist doch da, weil das andere nicht geht.
Ja, weil der andere Geburtsurkunde nicht geht, gibt es diese Geburtsregister. Seit 2 Jahren haben sie die Behörde jetzt angefangen, Geburtsregister auch nicht so vergeben, wenn deren Identität nicht nachgewiesen ist. So stehen Kinder jetzt ohne Geburtsregister jahrelang, manche 2 Jahre, weil die Eltern die Unterlagen nicht bringen können. Und so stehen wir auch mit großen Problemen, weil sie können keine Kindergeld beantragen, sie können fast nichts machen. Oder
anmelden.
Elterngeld können sie auch nicht, wenn sie Mutter ist zum Beispiel.
Und können sie Kinder im Kindergarten anmelden?
Oh, nein, kann man in Deutschland ohne Geburtsregister oder Geburtsurkunde nicht. Ja? Wenn sie auch kein Geburtsregister haben, dann sind sie auch nicht offiziell angemeldet.
Können die Kinder zur Schule schicken?
Auch nicht, nein.
Wahnsinn.
Ja,
und das in Deutschland?
Ja, das passiert permanent und das ist eine große Problem, weil viele Flüchtlinge diese Identitätsnachweis nicht vorlegen können. Ja.
Wie kann man das fixen? Also wie kann man irgendwie an Papiere rankommen? Könnten die an ihr Konsulat gehen? Oder?
Die dürfen eigentlich nicht, aber sie werden dann gezwungen hinzugehen. Ja, manche gehen auch.
Wieso dürfen die nicht?
Weil sie ja ihren Flüchtlingsstatus eventuell dadurch entzogen werden kann.
Wenn sie zu ihrem Konsulat gehen?
Ganz genau, die dürfen eigentlich laut
Agenda,
ja, wenn sie Flüchtlinge sind, dürfen sie so Konsulat eigentlich nicht.
Aber nur da bekommen sie die Papiere?
Ganz genau, und die Behörde zwingt sie dann hinzugehen, ja.
Key?
Ja.
Das ist ja, also...
Das ist ein Widerspruch. Und dann haben wir aber irgendwann von der Behörde ein Schriftstück bekommen. Wenn sie sagen, dann passiert mit ihren Flüchtlingen nicht. Wenn die Behörde verlangt, dann passiert mit ihrem Status nicht. Ja. Wenn sie aber selber hingehen würden, dann würde ihre Anerkennung entzogen.
Das heißt, die müssen jetzt erstmal warten, bis die deutsche Behörde sagt, geh zu dem Konsulat.
Genau.
Es passiert dir nichts.
Ja.
Nur dann dürfen sie dorthin gehen. Und
ganz
dann
genau.
Müssen sie noch beweisen, wer sie sind.
Richtig.
Damit sie, wie macht man das, wenn man aus einem kleinen Dorf kommt, wo man keinen Ausweis hat normalerweise, muss dann die Oma angerufen werden oder wie?
Nein, das Problem ist, dass viele Flüchtlinge aus Dörfern kommen,
ja,
wo
genau.
Kaum irgendeine Verwaltungsapparat oder Behörde gibt. Ja. Niemand hat sie registriert oder so. In Afrika ist keine Registrierung. Ja. Und der Botschafter ist genauso überfordert, sagte, wer bist du, wie bist du hierher gekommen? Und dann stellte er Fragen und sie mussten ihre Identität dort nachgefragt werden, ob sie überhaupt die Kinder von dieser Leute sind.
Dazu muss man die Leute finden.
Dort finden, in den Dörfern. Und dann wird erst festgestellt, sind sie tot, dann haben sie Probleme, dann können sie nicht mehr nachweisen. Jetzt haben viele Flüchtlinge das Problem, dass ihre Eltern aus dem Land in ein anderes Land geflüchtet sind. Ja?
Mhm, weil selber, weil sie auch selber das. Die wenigsten Menschen genau. Schaffen es ja überhaupt bis nach Europa. Das muss man auch mal immer wieder im Hinterkopf behalten.
Ganz genau. Und das sind irgendwo in einem Nachbarland oder irgendwo. Und
jetzt, oder im selben Land als Binnenflüchtling.
Genau, Binnenflüchtling oder irgendwo. Und jetzt, niemand kann sie auswendig machen und somit können die Flüchtlinge diese Identität nicht nachweisen. Und da haben wir riesengroße Probleme.
Und dieses Problem wird jetzt sogar auch noch an die Kinder weitergegeben, indem auch ganz die keine Papiere bekommen.
Richtig. Sie haben viele jetzt Angst, Kind zu bekommen, weil sie da ein Riesenproblem mit den Behörden haben. Das dauert Jahre, manchmal über 2 Jahre manchmal dauert das. Und wir versuchen dann mit der Botschaft und sonstige in Kontakt zu treten. Und eine Lösung zu finden oder irgendein Papier zu finden, oder Geburtsregister oder Taufurkunde oder manche haben auch diese Impfpass. Ja. Anhand dieses Impfpass können wir auch vielleicht was finden.
Das ist zumindest ein Dokument, an dem man sich dann festhalten kann.
Genau. Ja. Aber die Flüchtlinge wissen nicht, dass sie in Deutschland irgendwas gebraucht werden kann oder sowas. Das wissen sie nicht. Wenn sie nach Deutschland kommen, haben das Gefühl, sie sind da und sie werden zum ersten Mal in ihrem Leben gefragt, wie heißt du, wann bist du geboren zum Beispiel. Wann sie geboren sind, viele Flüchtlinge wissen nicht, weil diese Frage ist noch nie gestellt worden.
Eine komplett andere Welt, aus der sie kommen.
Ganz genau. Und Namensführungsprobleme haben wir auch. Zum Beispiel, jeder Afrikaner erhält als Nachnamen den Namen des Vaters. Den Vorname des Großvaters steht meistens nur auf dem Pass zum Beispiel. Und die Flüchtlinge sagen aber, wie heißt du, so und so, Nachname, gibt es keine Nachname.
Also der Nachname ist der Name vom Vater.
Vom Vater, genau, als
der
Nachname.
Der Vorname, der vom Großvater?
Wird auch bei den Behörden, dort wird aber hinzugefügt. Großvatername wird hinzugefügt.
Und, jetzt stehen und davor steht der Vorname? Also besteht aus 3 Teilen oft?
3 Teile, genau. Okay. Und die Behörde wissen dann nicht mehr, was sie damit anfangen können. Dann sagen sie, warum hast du 3. Name? Was ist das? Ist es jetzt dein Nachname?
Wie schreibe ich das jetzt in mein Formular rein? Ich verstehe genau. Ja auch die Beamten. Was soll ich da jetzt schreiben? Ja,
die haben auch ihre Probleme und die Flüchtlinge haben ihre Probleme. Ja. Und da versuchen wir, die Behörde zu erklären, so und so ist es. Und dann verstehen sie das auch. Ja, dann,
also die Kultur dolmetschen, nicht nur
so
die Sprache.
So ist das, ganz genau. Ja. Genau, das ist sehr wichtig, ja.
Da haben Sie eine Menge zu tun.
Absolut, ja. Ich bin manchmal sogar überlastet, muss
das
ich ehrlich
ich.
Sagen.
Das ja, glaube ich, ja.
Da sind viele Probleme aktuell, ja.
Der nächste Punkt, bei dem ich mal hören möchte, wie es wirklich ist, ist, wie leben diese Menschen eigentlich? Ich weiß, ein Geflüchteter, der nach Deutschland kommt, wohnt erstmal in einem Ankerzentrum,
genau.
Wo alles überprüft und registriert wird.
Richtig.
Und wie geht's dann weiter?
Ja, sie warten, bis sie anerkannt sind dort. Und wenn sie auch anerkannt sind, können sie nicht von diesen Unterkünften rauskommen, weil sie keine Wohnung finden zum Beispiel.
Also anerkannt heißt jetzt nicht unbedingt, dass der Asylgrund anerkannt ist, sondern dass sie einen gesicherten Aufenthaltstitel haben oder irgendeinen Aufenthaltstitel.
Ihre Asyl zum Beispiel, wenn es anerkannt ist.
Und das ist ja
das Gleiche. Also Anerkennung ist ja das Gleiche.
Ja, aber es gibt ja auch Leute, die sind als Flüchtling anerkannt. Es gibt Leute, die sind Kontingentflüchtlinge und so weiter. Also irgendein Aufenthaltstitel ist es dann.
Richtig. Es gibt sehr unterschiedliche. Es gibt diese subsidiäre Schutz und die eine sind die Flüchtlingseigenschaften. Ja? Die subsidiäre sind die geduldet, so indirekt. Aber die Flüchtlingseigenschaft haben, das sind eigentlich nach Genfer Konvention anerkannt. Normalerweise, die müssen dann eigentlich von der Unterkunft rauskommen und in normale Wohnung wohnen. Aber diese Möglichkeit haben sie nicht. Dazu kommt auch noch, dass sie diese Wohnsitzauflage haben.
Haben sie nicht, weil sie nicht raus dürfen oder nichts finden?
Nichts finden. Und dann kommt auch noch, manche zum Beispiel haben sie diese Wohnsitzauflage zum Beispiel. Ja. Viele sind in kleine Dörfer, wo kaum Arbeit gibt. Und wir müssen dann hier nach München bringen, damit sie hier arbeiten können, weil in manchen Orten gibt es kaum Arbeit. Und wenn sie aber nach München kommen wollen, dann gibt es diese Wohnsitzauflage. Und das dürfen sie nicht. Sie müssen dann bestimmte Zeit und Arbeitsvertrag müssen sie vorlegen und Mietvertrag müssen sie vorlegen.
Das ist der größere Spaß, oder?
Da Jahr bleiben sie dann dort hängen und da können sie nicht. Ich kenne Familie, die seit 10 Jahre in einem Flüchtlingsheim wohnen, immer noch so 6 in ein Zimmer. Und das ist auch schon problematisch momentan, ja.
Also 10 Jahre, das heißt, während der gesamten Schulzeit der Kinder haben die keine Chance, richtig, sich in ihr Zimmer zurückzuziehen und Hausaufgaben zu machen.
Ganz genau. Und das ist das Problem, ja. Und da haben wir viele Flüchtlinge zum Beispiel, die Kinder sind mittlerweile 14, 15 Jahre alt und die wohnen in einem Zimmer mit Papa und Mama und noch andere Geschwister. Und die, da können sie nicht in Ruhe lernen oder irgendetwas. Also da ist keine Privatsphäre vorhanden. Aber Wohnung zu bekommen, ist es nicht einfach in München. Ja,
ja in München halt überhaupt München, nicht. Aber dieses umgekehrte Problem fand ich jetzt auch ganz spannend, dass Sie sagen, auf dem Land können die natürlich relativ gut leben, aber nicht arbeiten.
Ganz genau. Und da ist auch keine Verkehrsverbindung für viele. Und da müssen wir nach München, ich habe fast viele Flüchtlinge auch nach München bringen müssen, damit sie hier arbeiten können und wohnen können. Aber in eine Pension müssen sie wohnen. Dafür müssen sie dann für ein Zimmer in zu dritt oder zu viert 500 Euro bezahlen. Ja, und das ist auch wiederum.
Da verdienen sich einige Leute eine goldene Nase, oder?
Ganz genau, ganz genau. Das passiert immer wieder, ja.
10 Jahre zum Teil in Flüchtlingsunterkünften mit 4, 6 Leuten im Zimmer. Wie kommen denn die Kinder klar in Deutschland?
Ja, das Problem ist auch, dass sie in einem engen Raum zusammen sind und es passiert immer wieder, dass sie mit den Kindern Probleme haben und dass sie unter Amt kommt und sagt, ja, in Deutschland ist die Erziehung so, so und das dürft ihr nicht und nehmt denen die Kinder weg, ja.
Um es mal anzusprechen, weil sie die dann schlagen.
Schlagen oder vernachlässigen oder irgendetwas, ja, was eigentlich in Deutschland üblich ist, aber nicht in ihrem Heimatland für die Flüchtlinge. Das sind ja, die haben ja die Möglichkeit nie gehabt. Sie wissen ja nicht, wie in Deutschland das Leben läuft. Sie kennen nur Flüchtlinge.
Oder wie man in Deutschland aufwächst oder wie aufwächst, Kinder in Deutschland
genau,
aufwachsen.
Genau, erzieht, das Ganze wissen sie nicht. Und wir bitten dann diese Elterntraining. Das ist von der Refugio, heißt das, diese Organisation. Wir arbeiten mit denen zusammen und die Eltern werden dann auf Muttersprache unterstützt, wie sie die Eltern ihre Kinder in Deutschland erziehen.
Ah, das ist dann halt wirklich so, weil die ja im Prinzip eine ganz andere Erfahrung, das ist ja das, was in der Erziehung einfach so ist, man gibt das weiter, was man selbst erfahren hat.
Genau.
Und wie in Deutschland ein Kind aufwächst, haben sie halt nie erfahren.
Ganz genau.
Und das wird trainiert tatsächlich.
Richtig beigebracht, wie man umgeht, weil sie sind selber mit Gewalt aufgewachsen, ja, in Afrika ist ja normal, dass man von Eltern geschlagen wird, in Deutschland aber nicht, ja. Und das muss man denen dann erklären. In Deutschland dürft ihr das nicht machen. Sie wissen nicht mal, wie sie ihr Kind bestrafen sollten. Das, sie fragen mich jedes Mal, wie soll ich mein Kind bestrafen? Ich weiß es nicht.
Gar nicht.
Wenn er Fehler macht, was soll ich machen und so. Ja. Und dafür gibt es dann diese Elterntraining und die werden dann dort unterstützt und beigebracht. Aber viele haben diese Möglichkeit nicht gehabt und das Jugendamt reagiert dann schon frühzeitig.
Aber nochmal eine Stufe vor dem geschlagen werden. Also ich stelle mir vor, wenn ich in einem Land bin, wo Schulpflicht herrscht, wo die Kinder zur Schule gehen müssen und wo eigentlich auch von den Eltern erwartet wird, dass die mit den Kindern Hausaufgaben machen. Was passiert da bei Ihren Klienten? Also ich stelle mir vor, die haben nicht so ganz so viele Chancen, einfach auch in der Schule gut zu performen.
Ja, die Kinder haben auch Probleme. Ihre Hausaufgabe kann die Mutter zum Beispiel nicht lesen. Meistens sind ja die Mütter da und können die Kinder nicht helfen, weil sie selber auch keine Schulbildung haben.
Geschweige denn Deutsch können.
Und auch überhaupt keine Deutsch verstehen. Ja? Und das kommt immer wieder vor, dass die Eltern die Kinder nicht helfen können. Und dafür gibt es auch keine Nachhilfe oder sowas, wo sie hingehen können. Und so haben auch die Kinder Schwierigkeiten und dann werden sie auffällig und sitzen sie nicht ruhig oder sie machen halt viele Probleme auch in der Schule.
Wobei es gibt ja Mittagsbetreuungen, Hortunterbringung und so, das ist glaube ich schon eine ganz gute Hilfe, oder?
Ja, das ist eine gute Hilfe, aber ihre Hausaufgabe prüft niemanden. Und das ist
das stimmt, ja.
Das wird nicht geprüft oder schaut niemand, ob sie Hausaufgabe richtig gemacht haben oder nicht. Und dann wird dann vorgeworfen, die Eltern hätten kümmern müssen, aber wie? Und wir haben große Probleme mit dem Jugendamt und die Flüchtlinge, die verstehen sich irgendwie nicht. Die haben mehr Angst vom Jugendamt als von allem.
Ja, die Konsequenzen sind ja auch
sehr
heftig.
Heftig, ja. Und habe ich jetzt 3-4 Familien, die ihre Kinder verloren haben. Und der Trauma ist sehr groß. Die Eltern trauern richtig, weil sie verstehen, dass die Kinder sind entführt oder jemand hat den Weg genommen. Sie wissen nicht, welche Rechte und Pflichten sie in Deutschland haben. Und daher kommt so große Missverständnis. Und da versuchen wir dann zu erklären, wie sie sich so verhalten haben, warum das Jugendamt so reagiert hat. Und sie sagen, wir haben es nicht gewusst.
Wissen die beim Jugendamt das? Also im Prinzip ist ja auch das Ziel des Jugendamtes, dass Eltern und Kinder zusammenbleiben.
Ja, aber das Problem ist, die Flüchtlinge wird nicht aufgeklärt, warum, weshalb, weil kommen da manchmal Übersetzer und die Übersetzer übersetzen 1:1, was der andere sagt, aber diese Aufklärung fehlt, ja. Mhm. Warum es überhaupt so ist, was hätten sie machen können, wie sie hätten vorgehen können und das Ganze fehlt die Flüchtlinge und die verstehen das Ganze nicht und dann werde ich dann eingeschaltet und dann versuchen wir dann gemeinsame Lösungen zu finden.
So ein weiterer Punkt im Wahlkampf war ja, dass in Deutschland viele Menschen auch Angst vor Geflüchteten haben, weil es einige Messerattacken bzw. andere Anschläge mit Autos gab, die von Geflüchteten verübt wurden. Mhm. Also selbst wenn der Prozentsatz der von Flüchtlingen begangenen Gewaltdelikte nicht der öffentlichen Wahrnehmung entspricht, weil es gibt so viele Messerangriffe, die es nicht in die Medien schaffen. Mhm. Aber es war trotzdem auffällig, dass die Täter, die Geflüchtete waren, psychisch krank waren. Hat sie das überrascht?
Nein, hat mich nicht überrascht, weil ich kenne ja viele Flüchtlinge, die eigentlich schizophren sind oder psychisch krank sind. Ja. Das Problem ist, dass für diese Leute keine Hilfeleistung gibt. Ja. Und die irren sich rum und die sind auf der Straße, keine kümmert sich um sie. Und dann passiert dann solche Fehler und dann kommt man erst drauf. Das weiß ich, dass ich zum Beispiel alleine bei mir 3 Flüchtlinge habe, die eigentlich psychisch krank sind. Aber in Deutschland ist es so, dass sie selber diese Hilfe suchen müssen. Ja? Man kann nicht sie zwingen. Ja? Und deswegen laufen sie auf der Straße und machen sie solche Dinge. Aber ich weiß, dass so viele unterwegs sind.
Was würden Sie sich da wünschen?
Ja, dass es eine Organisation oder irgendetwas gibt, dass diese Flüchtlinge genau schaut, was mit denen los ist. Weil sie brauchen Hilfe. Es ist ja ein Hilfeschrei, den sie da machen. Wenn sie aber keine Hilfe bekommen, das ist einfach schwierig, weil dass sowas passiert, es ist dann zu erwarten. Warum? Weil sie müssen irgendetwas tun, damit sie überhaupt geholfen werden. Ja, das ist das Problem. Wenn sie nichts tun, einfach brav sitzen und nur auf der Straße schlafen oder sowas, dann bekommen sie ja keine Hilfe. Und das ist leider, wünsche ich mir, dass irgendwas in der Politik was passiert.
Aber wie kommt es denn, dass so ein hoher Prozentsatz an Geflüchteten psychisch krank ist? Sie haben ja, so wie Sie das schildern, scheint der Prozentsatz deutlich höher zu sein als im Rest der Bevölkerung.
Ja, das hat mit dem Tabuthema zu tun. Psychische Erkrankung ist es bei den Flüchtlingen so, dass es, die wollen das nicht wahrhaben, zum Beispiel von Anfang an. Ja, wenn sie krank sind, gehen sie nicht zum Arzt und untersuchen und sowas. Sie haben das Gefühl, es ist alles in Ordnung. Und da ist auch niemand, der ihnen sagt, du bist krank oder irgendwas stimmt nicht mit dir, weil sie ja alleine sind. Ja, die Freunde sagen nichts und so entwickelt sich das ganze Problematik. Und am Ende sind sie dann so krank, dass sie nicht geholfen werden können.
Die reden nicht miteinander oder ist es tatsächlich dieses Tabuthema oder auch so beim, ich sag mal, bei Männern, die ja auch nicht gerne zugeben, dass...
Ganz genau. Das Problem ist, dass die Flüchtlinge nur unterscheiden können zwischen verrückt oder normal. Also die kennen das zwischen nicht. Ja.
Das ist nicht als Krankheit, für die man nichts kann, sondern man ist verrückt.
Genau, verrückt. Sofort, ja. Ich bin nicht verrückt. Ich bin normal. Ich bin gesund. Dabei sieht man aber, dass diese Menschen krank und Hilfe brauchen. Aber das wollen sie nicht wahrhaben. Und dafür muss aber irgendeine Weg geben, wie wir sie dann aufklären können. Das machen wir auch. Wir haben 2017 zum Beispiel eine Psychologe, der auch aus Afrika kommt, eingeladen und der hat die dann auch alles aufklärt, was psychische Erkrankung und sowas ist. Und das haben wir auch thematisiert, aber wie gesagt, das bleibt immer noch schwierig.
Ja, da müsste wahrscheinlich irgendjemand den ersten Schritt tun und sagen, ich lasse mich behandeln.
Ganz
und
genau.
Dann kommen auch 5 hinterher.
Sie arbeiten auch viele, ja. Das ist nicht so, dass sie nur auf der Straße sind. Viele arbeiten, aber die kommen halt mit der Arbeitgeber nicht so recht und gibt's immer wieder Angstzustände und die wollen, sie fühlen sich bedroht und sie haben Angst und sie rufen mich dann an, was soll ich jetzt machen und solche Sachen.
Was sagen Sie denen dann? Lass dich behandeln?
Das kann ich leider nicht sagen, sonst wäre eine Beleidigung, sag ich mal.
Okay, was wäre das?
Die nehmen das sehr persönlich.
Vertrauensverhältnis.
Ja. Genau, das kann ich denen nicht sagen. Ich kann nur wenigstens sagen, ja, geh zum Arzt und versuchst du mal irgendeine Medikamente oder irgendeine Hilfe zu bekommen, ja. Das ist die einzige, die ich machen kann. Mehr kann ich leider nicht, weil ich will sie auch nicht verprellen.
Ja, schwierig.
Ja.
Wie war das eigentlich während des Wahlkampfs jetzt? Also ich habe den als sehr populistisch empfunden. Wie haben denn Ihre Klienten, sagen wir Klienten, darauf reagiert, dass in der Debatte eigentlich, also im Wahlkampf hatte ich das Gefühl, Migration war das einzige Thema.
Richtig. Sie haben auch das Gefühl, es wird denen auch so vermittelt durch diese sozialen Medien, ein bisschen übersetzt, aber falsch übersetzt. Ja.
Inwiefern?
Ja, das wird dann Hass, also so Ängste geschürt, sage ich dir mal. Und dann sagt man ja.
Ach so, im Prinzip gibt es irgendwelche Leute, die irgendwas aufschnappen und das in den sozialen Medien wiedergeben, aber noch zugespitzter.
Ganz genau. Und dann erzählen denen, ja, ihr werdet alle jetzt abgeschoben zum Beispiel, egal welche Flüchtlinge, egal ob sie anerkannt sind oder nicht. Und dann jetzt kommen sie dann alle zu mir, was passiert jetzt mit mir, was habe ich denn getan, was wird aus meinem Asyl und so. Und da muss ich sie denen dann erklären, das stimmt so nicht. Und warum hassen sie uns zum Beispiel? Diese Frage kommt, was haben wir getan und so. Das verstehen sie nicht. Weil sie auch alles nicht mitbekommen, was in Deutschland los ist. Viele haben echt richtig Angst. Sie haben das Gefühl, vielleicht müssen sie Deutschland verlassen. Sie kommen mit Gedanken, die eigentlich nicht mit der Realität zu tun haben. Aber ich muss denen dann halt erklären und sagen, das so stimmt nicht. Ja. Zum Beispiel ruft mich eine Mutter an, sagt sie, meine Kind hat Diabetes und bald wird keine Strom mehr geben in Deutschland, haben sie irgendwo erzählt.
Kein Strom?
Ja, kein Strom. Und sagt sie, wie soll ich ihnen jetzt seine App, der ist 2 Jahre alt und er kriegt ja seine Dosis über eine App und so. Und sie hatte Angst und sagt sie, was soll ich machen? Wie soll ich da?
Ach so, über diese Energiediskussion während der Ukraine, also als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, gab es ja mal die Angst, dass man nicht genug Strom haben würde.
Richtig.
Und das war die Konsequenz.
Genau, haben Sie aber irgendwo in Nachrichten oder bei den sozialen Medien erzählt, ja, bald wird in Deutschland keine Strom mehr geben zum Beispiel. Und schaut, dass ihr irgendwie so recht kommt.
Sie ein paar Batterien kauft.
Hat sie mich echt gefragt, das war sogar spät Nacht gewesen, ruft mich an, sie hat Angst, sagt sie, habe ich gesagt, das stimmt so nicht, das ist nicht so gewesen. Also ein bisschen mehr die Leute zu beruhigen und aufzuklären, aber es gibt so viele Menschen, die irgendwo Ängste schüren und das wird auch immer geben, daran wird sich nicht mehr ändern, ja.
Aber so ein bisschen, was können Sie mit Ihrer Sprechstunde abfedern? Wie viele Leute sind in dieser Sprechstunde? Wie viele Leute sind in diesem Helferkreis?
Wir sind mehrere, wir helfen zu dritt. Also wir sind ja eine Initiativsgruppe und da es gibt manche bei uns, die nur für die Übersetzung zuständig sind, mit denen so zum Arzt und mit denen gehen zur Behörde. Und dann gibt es welche auch Frauen, die mehr bei Frauengeschichte behilflich sein können. Also wir sind sehr unterschiedliche Gruppe.
Okay.
Ja, für jeder hat seine Bereiche.
Aber Sie können auf jeden Fall schon mal ein bisschen was abfangen, abfedern, aber eben nur für die 300 Leute, die zu Ihnen kommen.
Ganz genau.
Es müsste noch viel mehr Initiativen wie Sie geben.
Ja, das würde ich mir auch wünschen.
Herr Kifletzki, ich denke, wir haben einen ganz guten Einblick in die andere Seite der Migrationsdebatte bekommen. Vielen Dank dafür.
Bitte, habe ich gern gemacht.
Was wir vielleicht alle mitnehmen können aus diesem Gespräch ist, wenn wir über Migration reden, dann reden wir über Menschen. Jeder und jede mit einer eigenen Geschichte und mit einem Rucksack voller Gründe, die Heimat zu verlassen. Mit Träumen und mit Hoffnungen. Und das darf man im Münchner Kirchenradio vielleicht auch einfach mal sagen. Jeder und jede ist vor dem lieben Gott gleich viel wert. Egal, ob aus Eritrea oder aus Bayern. Und das war's auch schon wieder mit Kabum für heute. Ich bin gespannt, welche Denkanstöße uns Diözesanpräses Michael Wagner gleich im Anschluss noch mit auf den Weg geben wird. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, Ihre Brigitte Strauß.
Kabum, Der Denkanstoß mit KAW Diözesanpräses Michael Wagner.
Menschen auf der Flucht vor Krieg, Hunger und Verfolgung stoßen auf verschlossene Grenzen. Sie werden als Sicherheitsrisiko eingestuft, dabei wird zugleich verdrängt. Diese Menschen tragen dieselbe göttliche Würde in sich, wie ich sie in mir trage. Johannes der 23. erklärte in seiner Enzyklika Pacem in Terris, jeder Mensch ist Träger von Rechten, die sich aus seiner Natur ergeben. Also diese Rechte auf Leben, auf Sicherheit, auf menschenwürdige Lebensbedingungen kennen keine Nationalität, keine Hautfarbe, keine Staatsgrenze. Und Papst Franziskus ergänzt, Migranten sind nicht gefährlich, sie sind in Gefahr. Wer Menschen an unseren Außengrenzen abweist, sie in Lagern einsperrt oder im Mittelmeer ertrinken lässt, verrät das menschliche Gewissen sowie die Grundwerte, auf denen die freiheitlich-demokratische Gesellschaft fußt. Menschenrechte sind unteilbar. Menschenrechte enden nicht am Zaun. Menschenrechte beginnen im Herzen. Zu meinen, der Schutz der Menschenwürde könne exportiert oder kontrolliert werden wie ein Warenfluss, missachtet die Soziallehre sowie die Heilige Schrift. Die Migration ist nicht die Mutter aller Krisen. Die Mutter aller Krisen ist vielmehr eine mangelnde Gerechtigkeit. Es geht bei der Migration nicht nur um Zahlen. Bei der Migration geht es um Gesichter, um Schicksale, um Leben. Es geht um Menschen. Das macht Papst Franziskus unmissverständlich klar, wenn er schreibt, es geht also darum, dass wir im Migranten und im Flüchtling nicht nur ein Problem sehen, das bewältigt werden muss, sondern einen Bruder und eine Schwester, die aufgenommen, geachtet und geliebt werden müssen. Dabei schaffen nur die wenigsten Menschen den Weg zu uns nach Europa. Und selbst wenn sie den Weg schaffen, wenn sie endlich hier ankommen, sich nach Sicherheit sehnen mit Trauer und Hoffnung im Gepäck, stoßen sie allzu oft auf neue Barrieren. Behörden, die sie jahrelang in Unsicherheit halten, auf Arbeitsverbote, die ihnen verwehren, sich selbst zu versorgen, einen Beitrag zu leisten, sich als Teil dieser Gesellschaft zu fühlen. Statt Potenzial zu fördern, blockiert man Existenzen. Dabei heißt es in der katholischen Soziallehre ganz klar, Arbeit ist ein Weg zur Teilhabe, zur Würde, zur Integration. Wer Menschen systematisch daran hindert zu arbeiten, verweigert ihnen das Recht, sich zu integrieren und ihre Würde zu entfalten. Unmissverständlich heißt es in der Enzyklika Pacem in Terris, das Kapital hat der Arbeit zu folgen und nicht die Arbeit dem Kapital. Das bedeutet, die Menschen sollen nicht fliehen müssen, um irgendwo leben zu können, sondern das Kapital hat dorthin zu fließen, wo die Menschen beheimatet sind, leben und verwurzelt sind. Es hat mit seinen Geldbächen dafür zu sorgen, dass das Leben der Menschen vor Ort wächst und gedeiht. Das ist der Leitfaden für eine gerechte und menschenwürdige Politik. Nicht wirtschaftliche Interessen dürfen darüber entscheiden, wer bleiben darf, wer arbeiten darf, wer leben darf, sondern die Würde des Menschen. Immer, überall. Menschenrechte kennen keine Grenzen. Solidarität kennt keine Mauern. Nicht in der Politik, nicht in den Amtsstuben, nicht auf dem Arbeitsmarkt, auch nicht in unseren Köpfen und Herzen.
Das war Kabumm, ein Podcast der katholischen Arbeitnehmerbewegung, produziert vom St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.